Willkommen in der Show Ziele erreichen und den Erfolg steigern mit Rouge-Strategien. Präsentiert vom Rouge Verlag. Hier ist Verleger und Erfolgsexperte Alex S. Rouge.
Hallo, hier ist Alex Rouge und ich befinde mich beim Rouge-Kongress 2015 in Frankfurt in einem provisorischen Interviewraum und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Jörg Knoblauch von der Firma Tempus. Hallo, Herr Professor Knoblauch.
Herzlichen Dank für das Privileg, hier sein zu dürfen. Merci.
Schön, dass Sie hier als Referent dabei sind bei diesem besonderen Kongress. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass wir über eines Ihrer Lieblingshörbücher des Rouge Verlages sprechen, nämlich Der Weg zu den Besten von Jim Collins, ein Millionenbestseller, ein Wirtschaftsbestseller. Und es gibt ja eine Lieblingspassage von Ihnen, die wir jetzt mal kurz einspielen.
Erst wer, dann was.
Es wird der Augenblick kommen, da wir auf niemanden warten können. Und deshalb sage ich, entweder seid ihr auf dem Bus oder runter vom Bus. Ken Kesey.
Zu Beginn der Studie gingen wir davon aus, dass am Anfang der Entwicklung eines Unternehmens zum Spitzenunternehmen eine neue Vision, eine neue Strategie stand und dass die Mitarbeiter erst überzeugt werden mussten, bevor sie sich in den Dienst dieser neuen Sache stellten. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Manager der Take-Off-Unternehmen wählten eine andere Vorgehensweise. Sie legten nicht zuerst die Route des Busses fest und machten sich dann Gedanken, wer ihn dorthin fahren sollte. Sie sagten sich, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wohin wir den Bus steuern sollen, aber wenn die richtigen Leute einsteigen, sich an die richtige Stelle setzen und die Leute, die wir nicht brauchen können, aussteigen, werden wir schon einen Weg finden, in der Spitzengruppe mitzufahren. Die Take-Off-Manager hielten sich an drei einfache Wahrheiten. Erstens, wenn man sich eher an das Wer als an das Was hält, kann man sich Veränderungen leichter anpassen. Wenn Leute vor allem deswegen in den Bus steigen, weil ihnen das Ziel gefällt, weiß man nicht, wie sie reagieren, wenn man auf halber Strecke die Richtung ändern muss. Steigen die Leute aber wegen der anderen Leute im Bus ein, ist es viel leichter, die Fahrtrichtung zu wechseln. Außerdem entledigt man sich dadurch auch größtenteils des Problems der Motivation. Die richtigen Leute müssen nicht ständig kontrolliert und angespornt werden. Sie motivieren sich selbst. Weil sie Teil von etwas Großartigem sind, wollen sie das beste Resultat erzielen. Drittens, hat man die falschen Leute an Bord, ist es egal, ob man die Richtung kennt. Man wird sich nie zu einem Spitzenunternehmen entwickeln. Eine großartige Vision ohne großartige Mitarbeiter ist belanglos. Die 15-jährige Spitzenperformance von Wells Fargo begann 1983. Aber die Grundlagen hierfür reichen bis 1970 zurück, als der damalige CEO Dick Cooley eines der besten Managementteams der ganzen Branche aufbaute. Cooley sah voraus, dass sich das Bankensystem grundlegend verändern würde. Aber er wusste nicht, in welche Richtung. Und so machten er und der Vorsitzende des Board, Ernie Arbuckle, sich daran, einen endlosen Strom von Talenten in den Blutkreislauf des Unternehmens zu injizieren. Wo und wann sie interessante Leute entdeckten, stellten sie sie ein, oft nicht einmal für eine bestimmte Position. »So bereitet man sich auf die Zukunft vor«, sagte Cooley. »Wenn ich nicht klug genug bin, die kommenden Veränderungen vorauszusehen, können Sie es vielleicht, und Sie werden flexibel genug sein, darauf zu reagieren.« Cooleys Vorgehen erwies sich als weitsichtig. Niemand konnte alle Veränderungen vorhersagen, die durch die Deregulierung der Banken entstehen würden. Aber als die Veränderungen dann kamen, war keine Bank besser gewappnet als Wells Fargo. Zu einer Zeit, in der die Branche 59% hinter die durchschnittliche Börsenentwicklung zurückfiel, übertraf Wells Fargo diese um mehr als das Dreifache. Carl Reichardt, der 1983 CEO des Unternehmens wurde, machte für den Erfolg vor allem seine Mitarbeiter verantwortlich, von denen die meisten noch von Cooley eingestellt worden waren. Als er uns eine Liste der Wells Fargo Manager zusammenstellte, die unter Cooley und Reichardt zum Unternehmen gestoßen waren, staunten wir nicht schlecht. Fast alle waren später CEOs von großen Unternehmen geworden. Bill Aldinger bei Household Finance, Jack Grundhofer bei US Bancorp, Frank Newman bei Bankers Trust, Richard Rosenberg bei der Bank of America, Bob Joss bei Westpac Banking, eine der größten Banken in Australien. Später wurde Joss Dekan der Business School an der Stanford University. R.J. Miller, 17 Jahre im Board von Wells Fargo, sagte uns gegenüber, dass ihn das Wells Fargo-Team an die berühmten WizKids bei Ford in den 40er Jahren erinnere. Miller, später Präsident von Ford, war selbst einer dieser Wunderknaben. Das Prinzip von Wells Fargo war simpel. Man nehme die Besten und mache aus ihnen die besten Manager der Branche. Dass einige von ihnen weggekauft werden, um CEOs in anderen Unternehmen zu werden, damit muss man leben. Die Bank of America ging ganz anders vor. Während Dick Cooley systematisch die besten Leute einstellte, die er auftreiben konnte, hielt sich die Bank of America, dem Buch Breaking the Bank zufolge, an die Parole »Schwache Generäle, starke Offiziere«. Wenn man Schlüsselpositionen mit starken Generälen besetzt, werden die Anwärter auf die Position das Unternehmen verlassen. Entscheidet man sich hingegen für schwache Generäle, eher Platzhalter als wirklich kompetente Manager, ist es wahrscheinlicher, dass die starken Offiziere dem Unternehmen treu bleiben. Das Prinzip der schwachen Generäle bei der Bank of America erzeugte ein völlig anderes Betriebsklima als bei Wells Fargo. Während Wells Fargo als starkes Team gleichberechtigter Partner auftrat, die alle fest entschlossen über den richtigen Weg stritten, warteten die schwachen Generäle der Bank of America auf Anweisungen von oben. Sam Armacost, der das Erbe dieses Systems antrat, fasste das Managementklima in folgende Worte. »Ich kam völlig verzweifelt aus den ersten Besprechungen. Es wurden keine Konflikte ausgetragen, ja, es gab nicht einmal Meinungsäußerungen. Alle hielten sich zurück, bis sie wussten, aus welcher Richtung der Wind wehte.« Ein ehemaliger Manager der Bank of America beschrieb seine Kollegen in den 70er Jahren als Plastikmenschen, die man dazu abgerichtet hatte, blind den Anweisungen des CEO zu folgen. Als die Bank in den 80ern über 1 Milliarde Verlust machte, wurden starke Generäle eingestellt. Und wo fand man die? Bei Wells Fargo. Die Bank of America warb so viele Manager von Wells Fargo ab, dass sich die neuen Mitarbeiter untereinander als Wells of America bezeichneten. Die Aktien stiegen zwar wieder, aber zwischen 1973 und 1998, dem Zeitraum, in dem Wells Fargo den Take-off von einer guten zu einer hervorragenden Performance schaffte, konnten die Ergebnisse der Bank of America nicht einmal mit dem Aktienmarkt Schritt halten. Vielleicht denken Sie jetzt, die richtigen Leute einzustellen gehört zum Handwerkszeug jedes guten Managements. Was soll schon neu daran sein? Da müssen wir Ihnen recht geben. Es ist nichts grundlegend Neues. Aber bei den Take-Off-Unternehmen fielen uns 2 Dinge auf, die alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Um es noch einmal deutlich zu sagen, in diesem Kapitel geht es nicht um die Notwendigkeit, das richtige Team zusammenzustellen. Das wäre nicht neu. Entscheidend ist, erst die richtigen Leute an Bord zu holen und die falschen loszuwerden und sich danach zu überlegen, wohin die Reise gehen soll. Der 2. entscheidende Punkt ist der Grad an Härte bei Personalentscheidungen. Zuerst wer ist eine Idee, die sich leicht verstehen, aber nur schwer umsetzen lässt. Über die Wichtigkeit von Personalentscheidungen ist sich jeder im Klaren. Aber wie viele Manager haben die Disziplin eines David Maxwell, der sich so lange mit der Entwicklung einer Strategie zurückhielt, bis er die richtigen Leute an der richtigen Stelle hatte? Und das, während das Unternehmen für 56 Milliarden Dollar Kredite laufen hatte und jeden Tag 1 Million Verlust machte. Als Maxwell CEO von Fannie Mae wurde, wollte der Board natürlich sofort von ihm wissen, wie er das Unternehmen retten wolle. Aber trotz des enormen Drucks, drastische Maßnahmen zu ergreifen, sich sofort ans Steuer zu setzen und loszufahren, konzentrierte sich Maxwell darauf, das richtige Team zusammenzubekommen. Die Einstellungsgespräche mit den Managern führte er alle selbst und begann sie immer mit den Worten: »Das wird eine große Herausforderung für Sie werden. Ich möchte, dass Sie sich klar machen, was Ihnen dieser Job abverlangen wird. Wenn Sie glauben, Sie können das nicht leisten, ist das kein Problem. Niemand wird es Ihnen übel nehmen.« Maxwell ließ keinen Zweifel daran, dass es nur Plätze für Top-Leute geben würde, die bereit waren, absolute Top-Leistungen abzuliefern. Wer das nicht wollte, musste aussteigen, und zwar sofort. Ein Manager, der gerade erst bei Fannie Mae angefangen hatte, kam zu Maxwell und sagte, »Ich habe Ihnen genau zugehört, da mache ich nicht mit.« Er packte seine Koffer und ging dahin zurück, wo er hergekommen war. Insgesamt verließen 14 von 26 Spitzenmanagern das Unternehmen und wurden durch einige der besten, intelligentesten und eifrigsten Führungskräfte der gesamten Finanzbranche ersetzt. Dieser hohe Standard übertrug sich automatisch auf alle Ebenen der Hierarchie, weil die Manager den enormen Druck an ihre Teams weitergaben. Dies führte zunächst zu einer verstärkten Fluktuation, da nicht alle Mitarbeiter mitzogen. Damals lief das nach einem einfachen Prinzip, erinnerte sich ein Manager. Fannie Mae konnte man nichts vormachen. Entweder man hatte seinen Bereich im Griff oder man war weg vom Fenster. Fannie Mae und Wells Fargo zeigen sehr deutlich, dass wer vor was kommen muss. Personalentscheidungen vor Visionen, Strategie, Taktik, Organisationsstruktur, Fragen der Technologie. Dick Cooley und David Maxwell legten beide besten Level-5-Stil an den Tag, indem sie eisern dem Prinzip folgten, ich weiß nicht, wohin ich dieses Unternehmen führen soll, aber eines weiß ich genau. Wenn ich die richtigen Leute an Bord habe, die richtigen Fragen stelle und leidenschaftliche Debatten anzettle, werden wir gemeinsam einen Weg finden, um aus diesem Unternehmen ein Spitzenunternehmen zu machen.
Wir sind zurück. Herr Professor Knoblauch, ich finde es hochspannend, wie Jim Collins das beschreibt. Es gibt ja bestimmte Menschen, die sind vielleicht super Gärtner oder super Hausmeister. Aber wenn die dann im Büro arbeiten, nur weil sie denken, ein Bürojob ist noch schön warm und gemütlich und so, scheitern dort. Was ist so Ihre Erfahrung damit?
Na gut, zuerst muss ich noch eine kleine Liebeserklärung loswerden. Und zwar, es ist so, dass mein Kollege in der Firma, der hat im Sommer das Buch von Jim Collins gelesen in Englisch, From Good to Great.
Ja.
Und dann rufe ich ihn an und sage, Jürgen, wie geht's im Urlaub? Dann sagt er, naja, ich habe es jetzt 3-mal gelesen in den 14 Tagen.
Wow.
Und ich bin ein veränderter Mensch. Oh. Ich sehe die Welt völlig mit anderen Augen. Also ein neues Paradigma, ein neues Weltbild.
Oh.
So, und das ist halt Jim Collins. Und man kann jetzt über alles Mögliche reden. Er war ja Professor an einer Universität an der Ostküste, hat dort immer wieder den Preis gekriegt als bester Professor. Trotzdem hat er sich dann irgendwann selbstständig gemacht nach Boulder, Colorado und schreibt jetzt Bücher. Und dass im Alex Rusch Verlag solche Dinge erscheinen. Also das ist einfach nur große Klasse. Danke.
Danke für das Kompliment. Ich habe ja auch in Amerika viel Zeit verbracht, habe da auch viele Weiterbildungen besucht, habe dann gemerkt, ständig wird Jim Collins zitiert. Er ist wirklich extrem angesehen. Man sieht es ja auch in den Bestsellerlisten in Amerika, wo er sich Jahr für Jahr hält. Und ich glaube schon, dass der Weg zu den Besten, also Good to Great auf Englisch, ich glaube schon sein erfolgreichstes Buch. Und er hat ja mehrere Millionen Bestseller herausgebracht. Und er hat die nicht einfach nur geschrieben, sondern hat ja viel Recherche betrieben, hat Firmen analysiert, hat herausgefunden, was macht Firmen erfolgreich. Und was ich hochspannend finde bei Jim Collins, er hat ja herausgefunden, dass nicht die lauten Unternehmer die erfolgreichsten sind und nicht die lauten Manager, sondern eher eben die, die diszipliniert arbeiten, die fleißig sind, eigentlich so wie Sie und so wie es auch von mir behauptet wird, die Machertypen und nicht die Blender.
Ja, kontinuierlich dranbleiben, jeden Tag Spitzenleistung. Und einer seiner ganz großen Erkenntnisse ist ja nun dieses schöne Beispiel vom Bus, einfach zu sagen, du, ich mache mir jetzt mal richtig Gedanken, wer soll in diesem Bus sein? So, und wenn ich das klar habe, das ist die Nummer eins, dann gehen wir dran, wer sitzt auf welchem Platz. Also übertragen, Stärke und Schwäche müssen einfach zusammen. Und dann reden wir gemeinsam darüber, welche Ziele steuern wir an. Und dann sind wir unstoppable. Also dann kann uns niemand mehr aufhalten.
Ja, ist eben schon interessant, wenn man wirklich die richtige Person hat für die richtige Position, wie viel leichter dann Dinge dann laufen, wie man bestimmte Dinge erreichen kann, die man sonst gar nicht erreichen könnte, wie Ideen kommen, die sonst gar nicht kommen würden, weil man als Unternehmer ja nicht alle Ideen selber hat.
Ja, und dann halt, was vorher gesagt wurde, von Ihnen, Rusch, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also jetzt kommen ja bei ihm solche Dinge wie das Igel-Prinzip, was finde raus, was ist der Kern deines Geschäftes, und dann aber nicht jeden Tag ein neues Schwein durchs Dorf jagen, sondern einfach diese eine Geschichte weiter treiben und Kunden überzeugen und gewinnen und immer spitzer werden und erfolgreicher.
Interessant ist ja bei Jim Collins, er hatte vor allem sehr große Firmen analysiert, aber trotzdem kann man das Wissen auch auf kleinere und mittlere Unternehmen übertragen.
Ja, er hat eine Sprache, die ist einfach genial. Er sucht sich sein Publikum auch sehr, sehr sorgfältig aus. Also wir hatten ihn mal angefragt als Referent für eine Veranstaltung, den sogenannten Leadership Summit, der immer am 2. Augustwochenende in Chicago stattfindet. Boah, hat das dann gebraucht, über ein Jahr, bis er hat dann ein eigenes Gremium, das sich Gedanken macht, ist das das richtige Publikum für diesen Vortrag und so weiter und so weiter. Aber wenn er dann mal zusagt, ist er bestens vorbereitet und er weiß genau, was er will. Das ist fürs Publikum begeisternd.
Ja, also er ist schon ein riesig großer Name. Ich habe mal eine Kooperation gehabt mit der Bilanz, der größten Wirtschaftszeitschrift der Schweiz. Und die wollten dann, dass ich im Rahmen dieser Kooperation ihnen die Türen öffne zu Jim Collins, was dann auch geklappt hat. Und die haben dann eine Story mit ihm gemacht oder über ihn, dank der Türe, die ich dort geöffnet habe. Und so war dann auch wieder Win-Win-Win. Aber es war dann schon auch relativ schwierig, diese Tür zu öffnen, aber es ist mir gelungen. Man sieht halt schon, der Wert, den er hat als Marke, als Person, als Experte, das Wissen, was er weitergibt, wie oft er zitiert wird, was ich vorhin schon gesagt habe, ist schon sehr spannend.
Ja, also er kommt ständig mit neuen Ideen, er kommt ständig mit neuen Büchern, er hält sich immer im Gespräch. Aber, und das könnte ein abschließender Tipp sein, das, was hier im Rusch Verlag erschienen ist, der Weg zu den Besten, das ist einfach der Knüller. Man hat das ja oft bei solchen Fachbuchautoren, Tom Peters oder wie die heißen, da gibt es halt dann ein richtig gutes Buch. Also lieber das eine Buch zweimal lesen, das ist mein Hinweis, als zum einen jedes Jim Collins Buch gelesen haben zu müssen.
Und der Vorteil ist eben auch, man muss nicht in den Urlaub gehen und es dann viermal lesen. Man kann es einfach kaufen als Hörbuch, nimmt es ins Auto, kann es dort dann 4 oder 10 Mal sich anhören, hat dann erst noch einen guten Sprecher, wir haben ja auch einen guten Sprecher ausgewählt, dann ist es noch angenehm anzuhören.
Ja, also das habe ich verwirklicht. Mein Auto ist zur rollenden Universität ausgebaut. Von Gingen, wo ich lebe, also zwischen Heidenheim und Ulm, da sind es genau 6,5 Stunden nach Hamburg und dann am Tag drauf wieder 6,5 Stunden runter. Das ist dann immer genau die richtige Länge für sowas.
Ah, genau, ist natürlich super, wenn man die Zeit nutzen kann für Weiterbildung. Das machen Sie schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten.
Genau, also das ist dran und dran.
Vielleicht haben Sie noch so einen Schlusstipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also wenn es einen Tipp gibt, dann einfach den. Es gibt ganz wenige Business Books oder auch dann die Audio-Umsetzung, die sich wirklich lohnen, Seite für Seite für Seite und das auch mehrmal. Ich habe 10.000 Bücher in meiner Bibliothek stehen, die habe ich im Wesentlichen durchgeblättert und das reicht. Aber dann gibt es etwa nach meinem Verständnis so 80 Bücher, 60 bis 80, die es sich lohnt, einfach immer, immer wieder. Die meisten Menschen haben ja eh nur 1, 2, 3 Bücher pro Jahr, die sie lesen. Also bleiben Sie dran an den großen Autoren und die hat Alex Rusch auch für Sie ausgewählt.
Besten Dank, Herr Professor Knoblauch. Und jetzt noch meine berühmte Frage zum Schluss. Wo findet man Sie im Internet?
Ja, das ist ganz einfach. www.tempus.de, www.abcpersonalfalle.de und so weiter und so weiter. Also wir haben etwa 27 Internetadressen. Aber Tempus ist die Main-Page.
Und jetzt kommt der übliche Einspieler, meine Damen und Herren.
Bitte empfehlen Sie diese Show gleich jetzt an 2 Freunde oder Geschäftspartner weiter. Unter www.ziele-show.com finden Sie das benutzerfreundliche Empfehlungsformular.
Und jetzt noch das.
Die großartigen Weiterbildungsprodukte des Rusch Verlages, darunter über 20 Hörbücher, die auf Büchern mit Millionen Auflagen beruhen, finden Sie unter www.ruschverlag.com.
Und dann auch noch das?
Sehr interessant sind auch die Gratis-Weiterbildungsmedien, die Alex S. Rouge für Sie unter www.alexrouge.com/Erfolg zusammengestellt hat. Audios, Videos und PDF-Dokumente, die Sie erfolgreicher machen. Nochmals die Domain www.alexrouge.com/Erfolg.
Und jetzt noch sehr wichtig.
Haben Sie diese Show schon abonniert? Wenn nicht, tun Sie es gleich auf iTunes oder unter www.ziele-show.com. Das Abo ist gratis und macht Sie definitiv erfolgreicher.
Wunderbar. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ihr Alex S. Rouge und
Dankeschön, Jörg Knoblauch.